BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße ganz herzlich. Wir sind ja mitten in der Fastenzeit und viele haben sich vielleicht vorgenommen, ja, jetzt auf etwas zu verzichten. Also Zucker ist ja der Klassiker oder Alkohol. Vielleicht sagt man auch, ich will weniger Fernsehen, weniger ins Handy schauen oder das Auto öfter stehen lassen. Und dann wird man doch wieder schwach und dann ärgert man sich. Warum ist es so schwer, gute Vorsätze wirklich umzusetzen? Unser heutiger Gast, der kann uns da weiterhelfen. Psychologieprofessor Karl-Heinz Renner von der Hochschule der Bundeswehr in München ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Haben Sie denn auch einen Vorsatz in so einer Zeit, in der Fastenzeit? Nehmen Sie sich auch was vor? Sind Sie da bei uns?
Ich habe mir tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, dass ich ein Buchprojekt abschließe, das schon lange auf Halde liegt. Das werde ich wohl hoffentlich irgendwie hinkriegen. Und ich möchte mein Zeitmanagement noch mehr verbessern. Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren Vizepräsident für Lehre. Und das ist ziemlich herausfordernd. Und ich muss noch mehr delegieren, ich muss noch besser planen.
Da können Sie bei sich selber, mit sich selber zu Rate gehen, ein bisschen sozusagen. Sie werden uns nachher erklären, warum es diesen inneren Schweinehund eigentlich bei uns allen gibt, warum er immer so laut knurrt, warum wir immer liegen und wie wir ihn vielleicht ein bisschen austricksen können und unsere Ziele, die wir uns stecken, ein bisschen leichter erreichen. Psychologieprofessor Karl-Heinz Renner von der Hochschule der Bundeswehr ist heute bei uns zu Gast. Sie sind, haben Sie mir erzählt, ein Oberpfälzer tatsächlich, weil ich habe natürlich mit einem Franken gerechnet, als ich gehört habe, dass Sie in Bamberg studiert haben, aber gebürtiger Oberpfälzer.
So ist es. Ich bin in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz geboren. Das kannte man früher wegen der Maxhütte, die dann leider in Konkurs gegangen ist. Und bin dann 1987 nach Bamberg gegangen, um dort Psychologie zu studieren als Hauptfach. Dann später kam Philosophie und Soziologie als Nebenfach noch dazu.
Woher dieses Interesse für diesen Studiengang? Also was war da so der Impetus bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, das interessiert mich, das will ich machen?
Ja. Also tatsächlich wollte ich eigentlich Philosophie studieren, aber ich habe mir dann gedacht, ja, Philosophie, da sind die Berufsaussichten nicht so gut. Und Psychologie hat mich auch immer schon interessiert, spätestens als ich mal in der 10. Klasse am Gymnasium zu Ostern Sigmund Freud im Original gelesen habe, weil ich ein Referat im Deutschunterricht halten musste. Und ich fand das total faszinierend, wie der das psychische System so erklärt hat. Der ist ja auch ein toller Schriftsteller gewesen, der Sigmund Freud. Und da ist eigentlich die Entscheidung gefallen, dass ich Psychologie studieren möchte.
Mhm. Haben Sie auch nie bereut? War es das Richtige für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und was war der Berufswunsch? Also es gibt natürlich viele, die sagen, ich lasse mich nieder, ich mache meine eigene Praxis auf, ich gehe noch ins Medizinische ein bisschen rein. Dann gibt es andere, die sagen, ich gehe mal zur Wirtschaft. Was hatten Sie denn für Vorstellungen? Wollten Sie an die Uni?
Tatsächlich war es so, dass ich auch, wie die meisten, die Psychologie studieren, Psychotherapeut werden wollte. Und dann gab es so einige Zufälle. Also nach dem Studium, ich habe ja noch im Diplomstudiengang studiert, da hatte ich schon einen Platz an der psychotherapeutischen Beratungsstelle. Da hätte ich dann so die Ausbildung machen können. Ich wollte aber auch promovieren, weil ich lange Zeit studentische Hilfskraft war am Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik in Bamberg. Und dann hat sich so ergeben, dass da eine Stelle frei geworden ist. Und die hat mir mein damaliger Chef dann angeboten und ich habe dann zugesagt. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt promoviere ich erstmal und schaue dann mal weiter. Ich kann ja danach auch noch Psychotherapeut werden. Aber irgendwie bin ich dann
in den Unibetrieb reingewachsen.
Und dann wurde ich auch sehr unterstützt, muss ich sagen, von meinem ehemaligen Chef Lothar Laux, der jetzt im Ruhestand ist, und sehr gefördert. Und dann bin ich da geblieben.
Ja, also Sie geben einfach Ihr Wissen jetzt weiter. Also das, aber es taugt Ihnen auch, oder?
Ja, ja, ich mache das sehr gerne. Ja, ich mache das sehr gerne, insbesondere die Präsenzlehre. Ich war ja vorher mal an der Fernuniversität in Hagen. Da war ich sehr froh. Das war meine erste Professur. Das hat gleich nach der Habilitation geklappt. Und ich war dann aber noch glücklicher, als ich zurück nach Bayern und nach München gekommen bin und wieder richtige Menschen vor mir hatte, mit denen ich da interagieren und arbeiten konnte.
Die Hochschule der Bundeswehr in Neubiberg, Das verbindet man an sich nicht automatisch mit einem Psychologiestudium. Ich denke, viele denken, ja klar, die studieren Medizin oder Ingenieure werden da rauskommen. Aber es ist so, also auch an der Hochschule der Bundeswehr kann man Psychologie machen. Oder überhaupt ein paar Fächer, die man da nicht automatisch vermutet, richtig?
Sicher. Es gibt eigentlich schon immer Pädagogik oder Bildungswissenschaften an den beiden Universitäten der Bundeswehr. Also die Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg ist ja unsere Schwesteruniversität. Und wir haben letztes Jahr unser 50-jähriges Bestehen gefeiert. Die Psychologie ist tatsächlich 2013, also vor gut 10 Jahren, eingeführt worden. Damals aufgrund der zunehmenden Auslandseinsätze und der psychischen Belastungen, die damit einhergingen, aber auch um die Psychologie, um die Bundeswehr attraktiver zu machen für junge Menschen. Damals hatte ja der Karl Theodor zu Guttenberg die Wehrpflicht ausgesetzt und es gab dann einen 100-Punkte-Plan zur Attraktivitätssteigerung der Bundeswehr. Und einer dieser Punkte war die Einführung von Psychologie als Studiengang. Das ist ein sehr beliebter Studiengang an den Landesuniversitäten mit einem hohen NC. Damit wollte man insbesondere auch Frauen anwerben. Das hat auch funktioniert. Wir haben nämlich eine Frauenquote von 50% bei uns im Studiengang, was ungewöhnlich ist für die Bundeswehr.
Aber in welchem Bereich könnten die dann arbeiten? Nur so als Beispiel vielleicht mal?
Also dazu muss man sagen, dass das Studium an der Bundeswehr jetzt nicht unbedingt mit den späteren Verwendungen was zu tun hat. Die können bei uns, wir haben einen klinisch-psychotherapeutischen Schwerpunkt, die können tatsächlich dann nach ihrer aktiven Zeit bei der Bundeswehr, das sind ja Offiziere und die meisten davon werden dann nach circa 13 Jahren aus der Bundeswehr rausgehen, dann können die auch sich weiterbilden, Psychotherapeut oder Psychotherapeutin werden. Diejenigen, die im Master diesen klinisch-psychotherapeutischen Schwerpunkt belegt haben oder studiert haben. Wir haben noch einen anderen Masterstudiengang, da geht es um Ressourcen- und Resilienzförderung. Und da sind die Berufsmöglichkeiten sehr breit gefächert. Also auch natürlich im Bereich Beratung, aber auch zum Beispiel betriebliche Gesundheitsförderung. Da könnten die arbeiten oder sich auch selbstständig machen und solche Angebote zur Resilienzförderung anbieten, Stressmanagement beispielsweise.
Sie haben es selber angesprochen, gerade gesagt haben, Psychologie ist neben Medizin, denke ich, glaube ich, einer der gefragten Studiengänge, hat auch einen hohen Numerus Clausus. Was muss man erfüllen, wenn man jetzt an der Hochschule der Bundeswehr studieren will? Wie arbeitet ihr? Also wie sucht ihr unter den Bewerbern, Bewerberinnen aus?
Also das Studium ist ja ein Bestandteil der Offizierausbildung. Das gehört dazu. Das hat damals der Helmut Schmidt so beschlossen. Unser Studium ist ein Intensivstudium, das 4 Jahre läuft, im Gegensatz zu 5 Jahren an den Landesuniversitäten. Und die Auswahl erfolgt über das Assessment Center für Führungskräfte der Bundeswehr in Köln. Dort wird die militärische Eignung geprüft und auch die akademische Eignung. Es gibt etliche Tests, also Mathe-Tests beispielsweise. Dann gibt es Gruppenauswahlverfahren. Und die Studierenden können da schon einen Studienwunsch äußern, dem dann auch nachgekommen wird, wenn klar ist, die erfüllen das Profil. Es gibt halt in der Psychologie eine bestimmte Anzahl an Studienplätzen. Die wird oft dann auch überbucht. Aber es gibt keinen Numerus Clausus, was nicht heißt, dass wir nicht auch ganz hervorragende Studierende bei uns haben.
Schaut halt auf ein Gesamtbild.
Genau,
ihr guckt
jetzt
nicht nur auf den Notenschnitt, sondern ihr schaut eben, wie Sie gerade gesagt haben, gewisse Sportlichkeit. Wahrscheinlich geht es auch darum, wie die menschlich sind. Ob sie sagen, das passt gut und die können tatsächlich auch, also das darf man auch tun, glaube ich, dass man sagt, man muss den Menschen anschauen, nicht nur die Noten. Die sagen eigentlich immer gar nichts, oder?
Genau, also das Assessment Center und die Bundeswehr, die nimmt sich da wirklich mehr Zeit als jetzt die Landesuniversitäten, um so ein Gesamtbild zu kriegen von den Bewerbenden. Da spielt natürlich für die militärische Eignung Sport eine Rolle, dann aber auch Persönlichkeit, die politische Einstellung, ne, also die Einstellung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zur Verfassung.
Großes
ist ganz klar wichtig.
Zeiten, leider. Ja.
Und auch so etwas wie die Diskussionsfähigkeit und Führungsfähigkeit. Ich habe da mal teilgenommen an so einem Gruppenauswahlverfahren. Da mussten die Bewerbenden dann so einen kurzen Vortrag halten und dann darüber diskutieren. Also da wird schon sehr genau geguckt und das ist durchaus auch kompetitiv. Also wir haben da immer noch relativ viele Bewerbende in der Offizierlaufbahn, also mehr Bewerbende als tatsächlich Stellen. Das war früher noch größer, das Verhältnis an Bewerbenden zu den tatsächlichen Dienstposten. Aber da nimmt sich die Bundeswehr schon sehr viel Zeit und gibt sich auch sehr viel Mühe. Und das ist ein sehr hochwertiges Auswahlverfahren, das da durchgeführt wird.
Nun kann man ja innerhalb der Psychologie auch so verschiedene, ich sage jetzt mal, Stoßrichtungen ganz salopp wählen, dass man sagt, wie in der Medizin, wo einer sagt, ich werde Kinderarzt, ich werde Neurologe, ich mache die innere Medizin, ich mache Geburtsheilkunde. Für welche Stoßrichtung, wenn ich das so sagen darf, haben Sie sich dann entschieden, also wo haben Sie sich spezialisiert?
Also ich bin ja Universitätsprofessor und insofern im Bereich der Lehre und Forschung tätig. Und ich unterrichte ein Grundlagenfach, nämlich Persönlichkeitspsychologie und ein Querschnittsfach, psychologische Diagnostik. In der Persönlichkeitspsychologie, da geht es darum, dass wir genau schauen, wie sich Menschen voneinander unterscheiden. Das wäre dann so der Bereich differenzielle Psychologie. Und wir schauen uns da Unterschiede an in Persönlichkeitsmerkmalen, die dann auch Unterschiede machen, also im Hinblick auf bestimmte spätere Konsequenzen auf Outcomes, also zum Beispiel im Bereich der Intelligenz. Das ist ja ein sehr gut untersuchtes Merkmal, sehr lange etabliert. Da schauen wir uns dann an, also welche Outcomes kann Intelligenz vorhersagen. Natürlich hat Intelligenz was zu tun mit dem Studienerfolg, auch mit dem späteren Berufserfolg, aber auch mit Gesundheit. Und in der Persönlichkeitspsychologie geht es aber auch um das Individuum. Also es gibt so den Spruch, jeder Mensch ist in gewisser Weise wie alle anderen Menschen. Also wir haben alle ein Gedächtnis, wir haben Lernfähigkeit, ne? Wir haben Sprache beispielsweise. Dann ist aber so, dass jeder Mensch in gewisser Hinsicht wie manche andere Menschen sind. Es gibt Menschen, die sind ängstlicher als andere oder extravertierter, gewissenhafter, narzisstischer als andere. Und dann ist aber in gewisser Hinsicht auch jeder Mensch wie kein anderer Mensch. Also da geht es dann um die Einzigartigkeit, um das Individuum, um die Unverwechselbarkeit. Und das ist eigentlich so der Gegenstandsbereich der Persönlichkeitspsychologie.
Also eigentlich die spannende Sache, sage ich jetzt mal ganz.
So ist es. Ja, ich find auch, dass die Persönlichkeitspsychologie ist eigentlich das faszinierendste Grundlage. Ja.
Aber jetzt mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz, wenn Sie sich irgendwo vorstellen oder wenn Sie sagen, wer Sie sind und was für einen Beruf Sie haben, aus welchem Fachbereich, sagen Sie, ja, Psychologe. Wie reagieren die Leute? Gehen die nicht immer sofort ein bisschen auf, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, der kann jetzt alles analysieren, der schaut mich jetzt ganz genau an.
Also das passiert tatsächlich und dazu habe ich auch eine schöne Anekdote. Und zwar war das vor vielen Jahren, da war ich mal beim Geburtstag meines Bruders eingeladen, der ist Jurist. Hat in Bayreuth studiert und hat da andere Juristen eingeladen und die wollten gar nicht mit mir reden, haben sich so zurückgezogen. Meine Frau hat gesagt, was ist denn los mit denen, die sind so reserviert und zurückhaltend. Und hinterher hat mein Bruder mir erzählt, ja, ich habe denen gesagt, mein Bruder kommt, der ist Psychologe und der schaut auch an. Und dann hat er euch sofort durchschaut und dann waren die tatsächlich ein bisschen ängstlich und zurückhaltend.
Oh, das ist aber gemein.
Was ja schon zeigt, dass man den Psychologen so eine hohe diagnostische Kompetenz zuschreibt. Also Psychologen können auf einen Blick Leute durchschauen. Das stimmt natürlich so nicht, sondern wenn ich jemanden diagnostizieren müsste, wenn ich ein Gutachten schreiben muss, dann muss ich verschiedene Methoden anwenden, Interview, Fragebogenverfahren, Verhaltensbeobachtung, vielleicht auch Fremdeinschätzungen. Natürlich ist es so, dass wir als Psychologen und gerade ich als Diagnostiker bestimmte Konzepte im Kopf habe, die die Wahrnehmung lenken. Also ich sehe schon bestimmte Aspekte, auf die andere vielleicht nicht so achten würden. Aber ich wäre immer vorsichtig mit so vorschnellen Diagnosen. Mhm. Das ist ganz klar.
Und ich denke mir, Sie sind wie wir alle im Privatleben privat. Das heißt, man blendet das auch ein bisschen aus. Also wenn man jemanden, klar, Ihnen fällt vielleicht was auf, was mir jetzt eventuell nicht auffällt, weil ich eben nicht aus Ihrer Fachrichtung komme. Aber das wird wahrgenommen und geht dann auch wieder aus dem Blickfeld. Also Sie werden da nicht dauernd bei jedem Menschen, den Sie treffen, jetzt heute haben wir uns zum ersten Mal gesehen, werden Sie nicht sofort gesagt haben, aha, das ist jetzt die Arne und die tickt so und so und die ist da und da. Das tun Sie sicher nicht. So denke ich, kann man gar nicht leben.
Also das mache ich tatsächlich nicht. Das wäre so eine Art Deformation professionell, dass man dann gleich mal sagt, in welche Kategorie kann ich sie einordnen? Liegt da vielleicht eine Störung vor oder so weiter? Also das mache ich tatsächlich nicht. Allerdings ist es so, dass wir alle ja in gewisser Weise Alltagspsychologen und Psychologinnen sind. Und natürlich Menschen, wenn wir die begegnen, durch den ersten Eindruck einordnen und die sympathisch finden oder unsympathisch finden. Das ist auch gut so, das ist auch evolutionär sinnvoll, dass wir zu so einer ersten Einschätzung kommen um dann die weitere Interaktion vorhersagen zu können. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also oft wird ja der erste Eindruck ein bisschen so kritisiert, ne? Da werden dann Stereotype und der erste Eindruck ist falsch. Aber eigentlich können wir andere Menschen in der Regel ganz gut einschätzen. Und das ist auch verständlich, weil sonst wird es ja Chaos geben.
Ja.
Sonst,
Halten Sie was vom Bauchgefühl?
Auf jeden Fall.
Schon, gell?
Ja,
mhm.
Auf jeden Fall.
Weil es ist ja oft so, dass man so, also dass uns, also die innere Stimme, sage ich jetzt mal, irgendwie was signalisiert und dann wischt man die aber beiseite und sagt, nee, Quatsch. Also. Und auf einmal merkt man, doch, ich hatte recht. Der ist tatsächlich oder die so und so, wie ich im ersten Moment geglaubt habe.
Mhm. Also das Bauchgefühl, das, da kann man sich schon auch drauf verlassen. Man soll sich aber nicht so hundertprozentig immer drauf verlassen, weil es kann ja auch sein, dass man dann doch korrigierende Erfahrungen macht. Ich habe das mal erlebt. Ich bin bei der Studienstiftung tätig und bei so Auswahlseminaren auch dabei. Und da hatte ich dann in den Bewerbungsunterlagen das Foto von einem jungen Mann gesehen. Und der hatte da so einen kecken Eindruck gemacht, so einen sehr selbstbewussten, dominanten Eindruck. Und haben gedacht, na, der ist aber sehr von sich überzeugt. Und dann saß der vor mir, dann war der ganz ruhig, introvertiert, zurückhaltend. Und dann habe ich natürlich mein Bild, das ich vorher hatte, revidiert, das ist ganz klar. Aber eigentlich funktioniert das in der Regel ganz gut, dass wir so basale Persönlichkeitsmerkmale ganz gut erkennen. Und wie gesagt, das ist auch sinnvoll. Und wenn es nicht funktionieren würde, wenn der erste Eindruck immer falsch wäre, dann würden wir im Alltag ja gar nicht zurechtkommen.
Jetzt kommen wir zum Thema. Es geht um Vorsätze, gute Vorsätze, die wir eigentlich alle fassen. Klassisch natürlich immer zum Jahresbeginn, aber natürlich auch jetzt in der Fastenzeit. Und es geht ja meistens darum, dass man etwas erreichen will. Ich glaube, die Worte, die man benutzt, sind immer, ich will mehr, also mehr Bewegung, oder ich will weniger, zum Beispiel weniger Zucker oder kein Nikotin, weniger Kaffee trinken. Und warum das so schwer ist, mit diesem Ziel umzugehen, das kann uns unser heutiger Studiogast erklären, Psychologieprofessor Karl-Heinz Renner von der Hochschule der Bundeswehr. Ja, der vielgerühmte innere Schweinehund, der in uns allen lauert. Wo kommt denn der her? Kennen Sie den besser?
Ja, der innere Schweinehund, das ist natürlich jetzt kein psychologischer Fachbegriff, aber ich versuche mal, den zu einzuordnen und im psychologisch zu interpretieren. Also dieser innere Schweinehund, der hängt natürlich von ganz vielen verschiedenen Bedingungen ab. Also das ist jetzt nicht nur eine Bedingung, die den ausmacht, sondern das sind viele verschiedene, die dann auch in Wechselwirkung treten. Bei so Vorsätzen, die man sich am Beginn des Jahres macht, da kann es ja sein, dass man die sich vornimmt, weil alle anderen das auch tun, weil die Medien darüber berichten und weil man gefragt wird, na, was hast du dir denn so vorgenommen im neuen Jahr? Und wenn man dann nichts sagen kann, dann steht man vielleicht jemand da, der lethargisch ist, der unmotiviert ist, der sich nicht selber optimieren möchte. Und dann macht man halt auch irgendwas. Also das ist eine Bedingung für den inneren Schweinehund, dass man sich vielleicht irgendwas vornimmt, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat, dass man das wirklich will.
Dass man gar nicht überzeugt ist von dem.
Genau, genau. Mhm. Das ist ein Teil des inneren Schweinehunds. Also man macht's, weil es alle anderen machen, aber eigentlich will man es gar nicht so richtig. Deswegen wäre auch umgekehrt gesagt eine wichtige Bedingung für das Gelingen, dass man sich überlegt, was will ich wirklich, was ist mir wirklich wichtig. Und da sollte man sich auch nicht zu viel vornehmen, zu viel verschiedene Dinge, sondern ein Ziel. So eine weitere Bedingung für den inneren Schweinehund ist, dass man sich zu hohe Ziele steckt. Das hatte ich ja gerade auch schon angedeutet. Also zu schnell zu viel will. Und das ist natürlich auf der einen Seite sehr motivierend, wenn man sagt, boah, ich möchte jetzt dann in Zukunft ganz schnell jeden Tag eine Stunde laufen oder dreimal die Woche eine Stunde laufen und man ist vorher noch gar nicht gelaufen. Das ist ein zu hohes Ziel, auch wenn es im ersten Moment attraktiv erscheint. Und in der Psychologie gibt es dafür tatsächlich auch einen Fachbegriff, der nennt sich False Hope Syndrome. Also falsche Hoffnung.
Hoffnungssyndrom, ja.
Man nimmt sich ein sehr hohes Ziel vor, das motivierend ist und hat dann aber ganz falsche Hoffnungen darüber, wie schnell, wie leicht und in welchem Ausmaß das eintritt. Dann werden negative Erfahrungen gemacht, mit diesem Ziel und man merkt, ah, es geht doch nicht so schnell und es ist schwierig, es gibt Widerstände, wenn ich laufen will, ah, jetzt regnet es heute und es ist ja schon dunkel, dann kann ich jetzt natürlich nicht mehr laufen. Das sind alles so Bedingungen, die zu dem inneren Schweinehund beitragen und die den immer größer werden lassen. Sodass man dann sich eigentlich im Vorfeld überlegen muss, was bringt es mir denn persönlich und will ich das wirklich? Ich nehme jetzt mal das Thema mehr Bewegung und Sport,
genau, das ja
ein Klassiker ist unter den Neujahrsvorsätzen. Was bringt mir das wirklich? Das sollte man sich mal klar machen und unter Umständen auch aufschreiben. Also zum Beispiel mehr Wohlbefinden. Ich habe das früher ja schon mal gemacht. Ich kann abnehmen, ich passe dann wieder in bestimmte Kleider oder in bestimmte Klamotten rein. Es ist gesund, ich kann was zur Gesundheit dann beitragen. Das sollte man sich klar machen. Man sollte sich aber auch klar machen, was sind die Barrieren? Also was könnte verhindern, dass ich mich regelmäßig bewege? Und das können wirklich so ganz banale Dinge sein wie das Wetter. Es regnet, es ist schon dunkel. Und man muss sich dann im Vorfeld überlegen, was kann ich dann tun, um diese Barrieren zu überwinden? Und was man da tun kann, in dem Beispiel ist es ziemlich einfach. Es ist auch oft ziemlich einfach. Dann kauft man sich halt gescheite Laufklamotten, die warm genug sind. Und entsprechende Ausrüstung, also so Stirnlampen beispielsweise, und läuft dann eben auch abends. Und wenn jemand vorher sich noch gar nicht bewegt hat, dann ist es ja nachgewiesenermaßen so, dass die Leute am Anfang viel zu schnell laufen. Also lieber langsamer laufen, man muss sich ja unterhalten können. Und lieber langsamer und länger laufen und nicht so schnell laufen. Also das wäre so ein ganz wichtiger Punkt. Und ganz am Anfang vielleicht auch gar nicht so lang laufen. Also da reicht es vielleicht, wenn man 10 Minuten so im Trab. Und wenn man das aber jeden Tag schafft oder mehrmals die Woche schafft, da ist schon ganz viel gewonnen.
Ich glaube, vor allen Dingen kommt dann die körperliche, ich glaube, dass der Körper dann weitermacht. Dass er sagt, du bist jetzt die 10 Minuten gelaufen, mach doch noch 5 hinten dran. Ich glaube, da führt dann eins zum anderen.
Genau.
Aber 10 Minuten laufen zum Beispiel, das klingt sehr realistisch. Jeden Tag eine Stunde.
Ja.
Klingt genau. Nicht gut.
Genau, das ist
das
der Punkt.
Das klingt nach Druck, nach Zwang.
Ja, das ist genau der Punkt.
Ja.
Man sollte sich realistische Ziele setzen, auch konkrete Ziele setzen. Was dann auch noch dazu kommt, ist natürlich der Zeitfaktor. Also wann laufe ich denn 10 Minuten oder 15 Minuten? Mache ich das gleich in der Früh? Muss ich dann früher aufstehen? Muss ich da mehr Zeit einplanen, bis ich zur Arbeit komme? Mache ich es in der Mittagspause? Habe ich da Zeit? Oder mache ich es abends vielleicht? Das muss irgendwie auch bedacht werden, dass man sich das unter Umständen vielleicht auch in Kalender einträgt. So eine andere förderliche Bedingung kann dann sein, je nachdem, was man so für andere Bedürfnisse noch hat. Das hängt ja auch von der Persönlichkeit ab, dass man das gemeinsam mit anderen macht. Also wenn man extravertiert ist, gern mit anderen Leuten zusammen ist, gesellig ist, dann kann man sich ja so einer Laufgruppe anschließen oder so einer Beginnergruppe oder die vielleicht sogar selber etablieren, selber gründen.
Oder vielleicht kann man schlichtweg mit der Nachbarin oder dem Nachbarn so ein Tandem bilden.
Genau, Tandem bilden und sagen, so, jetzt treffen wir uns jeden Morgen und laufen mal eine kleine Runde und das macht dann auch mehr Spaß. Es gibt auch Menschen, die laufen lieber alleine, das ist dann auch gut, da muss halt jeder schauen, was für ihn am besten passt.
Also dann fassen wir das mal zusammen. Erstmal realistisch sagen, will ich das wirklich oder plapper ich auf gut Deutsch jetzt irgendwas nach, damit ich auch sagen kann, ja, genau, ich werde jetzt auch mehr Sport machen. Zweitens im Vorfeld überlegen, wie viel Zeit habe ich dafür? Was kann ich? Vielleicht auch dieses Zeitmanagement, was Sie gesagt haben, das müssen Sie für sich selber verbessern.
Ja.
Vielleicht auch dieses Zeitmanagement mal andenken. Wie viel Zeit habe ich realistisch zur Verfügung, oder? Weil wenn ich sage, ich habe so und so viele Stunden, Tage, die einfach wirklich hart sind und dann kommt noch Familie dazu und was weiß ich, dann, wenn man realistisch damit umgeht, weiß man, es wird den einen oder anderen Tag nicht klappen. Dass man dann schon mal abweicht und sagt, nicht jeden Tag, sondern eben, ich nehme mir mal dreimal die Woche vor.
Genau, dreimal die Woche ist ja schon mal ein sehr guter Anfang
und dann
dafür.
Kleine Einheiten.
Kleine Einheiten und die kann man ja dann steigern. Das sollte man auch dokumentieren, das kann auch helfen.
Wie meinen
also
Sie
entweder
das
aufschreiben. Heute bin ich 10 Minuten gelaufen, heute habe ich das geschafft. Dann so einen Haken dran machen, sich selber loben dann auch. Na, ich fühle mich gut. Und ich denke, man kann das natürlich auf dem Rechner machen. Es ist dann vielleicht heutzutage besonderer, wenn man sich da so ein kleines, schönes Notizbuch kauft. Da gibt es mittlerweile auch welche, in denen solche Kategorien vorgedruckt sind, wo man dann sagen kann, das habe ich heute geschafft, also darauf bin ich heute stolz. Oder man kann sich da selber so eine Art System dann überlegen. Und dann wird das eingetragen und dokumentiert. Und wenn man das mal nicht schafft, also wenn man mal trotzdem Vorsatz an einem Tag nicht laufen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann sollte man nicht zu hart mit sich sein und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern sagen, okay, heute habe ich es nicht geschafft, aber morgen ist ein neuer Tag, dann laufe ich halt morgen. Und das nennen wir so in der Psychologie Wiederaufnahme-Selbstwirksamkeit. Also so die Auffassung, ich kann immer wieder von Neuem anfangen, deswegen ist es auch völlig normal und gut, dass wir heute über dieses Thema reden, am 6. März.
Genau,
und nicht
weil
nur
wir
am
können
1.
auch
Januar,
morgen am 7. damit
also
anfangen.
Also an alle, die da draußen, die jetzt, und das werden viele sein, mit ihren Neujahrsvorsätzen schon gebrochen haben, sie können heute wieder damit anfangen oder morgen oder nächste Woche.
Sie müssen nicht warten bis
wieder,
Silvester.
Genau, genau.
Ja.
Genau. Das ist vielleicht auch so eine ganz wichtige Botschaft. Wenn es mal nicht klappt, man kann immer wieder von Neuem anfangen.
Wie wichtig ist es denn, sein Umfeld mit einzubinden? Also Familie, Frau, Mann, Partner, Partnerin, dass man sagt, pass mal auf, ich habe mir was vorgenommen, ich will das wirklich, ich will jetzt 3-4 Mal die Woche Viertelstunde laufen gehen, gleich in der Früh. Es wäre schön, wenn ihr mich unterstützt. Wie wichtig ist diese Unterstützung im Umfeld, im Direkten?
Das ist auf jeden Fall auch wichtig, das Umfeld dabei. Also gerade wenn man jetzt Familie hat und kleine Kinder und man will jetzt jeden Morgen 10, 15 Minuten laufen und die kleinen Kinder wären allein zu Hause, das ist dann natürlich schwierig. Das geht dann natürlich nicht. Also man muss da schon die Bedingungen und andere Leute haben, die einen unterstützen. Soziale Unterstützung ist ja eine ganz wichtige Bewältigungsstrategie, wenn man das mal unter so Stressgesichtspunkten sieht. Man will was ändern, das erfordert Neuanpassungen und dann ist es natürlich wichtig, dass man Personen hat, die einen da unterstützen, jetzt in instrumenteller Hinsicht, dass sie dann halt mal da sind und auf die Kinder aufpassen oder auch so gut zureden, ne, und sagen, ja, okay, heute hast du es nicht geschafft, aber du kannst ja morgen wieder laufen. Na, ist doch toll, dass du das machst. Wir können es vielleicht auch mal gemeinsam machen. Also diese Umweltfaktoren, die sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen.
Ja, oder man kann eben zum Beispiel, wenn man jetzt, wie Sie, bleiben wir mal in der Situation mit Kleinkindern, dass man das zum Beispiel mit seinem Partner, Partnerin abmacht, dass man sagt, ich habe das wirklich vor. Ich stehe vielleicht sogar eine Viertelstunde dann auch früher auf. Aber es wäre schön, wenn du mir diese Viertelstunde gibst, und für die Kinder dann da bist. Also sonst wird es nicht funktionieren, sowas zum Beispiel. Also dass man sich einbindet in sein Leben. Klar, sonst klappt es nicht.
Ja, Das erfordert schon dann auch ein gewisses Management. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn die Kinder noch sehr klein sind, dass man sich so einen Wagen kauft, mit dem man laufen kann. Das sieht man ja auch teilweise. Das hat natürlich vielleicht eine andere Qualität, weil gerade so, wenn man es schafft, jeden Morgen 10 bis 15 Minuten zu laufen, dann ist das Zeit, die man für sich hat. Also gerade in der Familie sind kleine Kinder da, man ist dann für die kleinen Kinder verantwortlich, ist stark eingebunden. Aber für mich ist Laufen, also ich laufe auch regelmäßig, Zeit, die ich für mich habe. Und es hat auch für mich was Meditatives. Also ich laufe jetzt nicht super schnell, ne? Also je nachdem, wie ich mich fühle. Aber das ist Zeit, die ich mir für mich nehme und das hat für mich dann auch so einen Achtsamkeitsaspekt, dass ich jetzt versuche, alles andere abzuschalten und es zu genießen. Und das ist ja so ein, vielleicht so eine zusätzliche positive Eigenschaft von Laufen oder so ein positives Merkmal, das man sich dann klar machen kann. Jetzt sind wir ja gerade beim Sport, dass das eine Zeit ist, die ich mir für mich selber nehme, so eine Auszeit, so eine kurze Auszeit, dass ich das in der Natur mache, die Natur genieße, die Berge sehe, irgendwie den Wald rieche dabei. Also dadurch kann man das Ganze auch noch verstärken sozusagen und positiver machen und dann fällt es vielleicht auch leichter, das regelmäßig zu tun. Und das Ziel wäre natürlich, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern das wird so Routine, Morgenroutine, so wie Zähneputzen beispielsweise.
Jetzt haben wir uns natürlich sehr auf das Thema Laufen oder draußen fokussiert. Das gilt selbstverständlich auch für jede Indoor-Sportbeschäftigung. Ja. Also wenn man aufs Fitnessradl geht.
Natürlich.
Dass man sagt, ich mache das Fenster auf, eine schöne Musik an. Oder wenn man Gymnastik macht.
Also genau.
Das kann man natürlich auf alle Arten von, ich will mich mehr bewegen, übertragen im Prinzip.
Was so ist es. Oder man kann auch sagen, gut, heute regnet es. Also so ging es mir gestern. Da war es dann schon dunkel. Eigentlich wollte ich gestern abends dann noch laufen.
Und dann sagte der Schweinehund zu Ihnen.
Dann habe ich gesagt, es ist schon dunkel und es regnet. Aber gut, dann mache ich halt abends in der Wohnung noch ein kleines Fitnessprogramm und mache so Kniebeugen, so Sprünge oder Burpees und mache nur ein wenig Gymnastik, mache nur ein wenig Seilspringen. Also das gibt ja Alternativen dazu. Aber heute werde ich laufen, ganz bestimmt, auch wenn es regnet.
Wir sprechen heute über das Thema Vorsätze, gute Vorsätze und wie es uns gelingen kann, sie vielleicht dann doch zu realisieren und unsere inneren Befindlichkeiten, die sagen, ach na, ach komm, ach lass mal's, ach ja, wie man das so ein bisschen austricksen kann. Und unser heutiger Gast, Psychologieprofessor Karl-Heinz Renner, hat uns gerade gesagt, es ist ganz gut, sich vorher genau zu fragen, will ich das wirklich, dann realistisch einzuschätzen, welche Möglichkeiten habe ich, kleine Ziele setzen, besser dreimal die Woche 15 Minuten, als sagen, ich mache jeden Tag und dann nach 6 Wochen oder viel kürzer oft scheitern. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur bei Bewegung, das Gleiche gilt auch bei weniger Zucker, weniger Kaffee, eventuell auch Nikotin und Alkohol reduzieren oder ganz eliminieren. Warum ist es so schwer? Also was für rein biochemische Sachen passieren denn da bei uns, dass das Gehirn einfach signalisiert, komm jetzt die Schokolade. Was ist denn da los?
Ja, Schokolade und Zucker, das sind natürlich so Stoffe, die bei uns Glückshormone auslösen, also Dopamin zum Beispiel. Und das war früher auch evolutionär sinnvoll. Also wenn da der Mensch etwas Süßes gefunden hat, dann war es auch sinnvoll, da jetzt möglichst viel zu essen. Da gab es ja noch nicht so viel Zucker oder so viel Süßes, also Früchte oder so. Und mit diesem evolutionären Erbe müssen wir natürlich jetzt auch umgehen.
Also es ist quasi wirklich genetisch bedingt, dass wir da eine gewisse Affinität haben, jedenfalls die allermeisten von uns.
Es ist evolutionär sinnvoll, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt sowas Süßes finde und habe, dann ess mal möglichst viel davon, weil das gab es früher ganz einfach nicht in dem Ausmaß wie heute. Und heute haben wir es natürlich im Überfluss. Und deswegen funktioniert es auch so gut, dass auch da gibt es natürlich Unterschiede zwischen Menschen, aber deswegen funktioniert es auch so gut, dass sich so süße Sachen mit Zucker, auch mit Kakao drin, dass sich die so gut verkaufen.
Und es ist wahrscheinlich auch rein so, dass süß, also die Geschmacksrichtung süß, die Muttermilch schmeckt süßlich.
Genau.
Und es signalisiert vielleicht auch meinem Steinzeithirn, das ist nicht giftig.
Genau, das kommt auch noch dazu. Also da haben wir ja auch so ein natürliches Empfinden, was tut uns gut, was tut uns schlecht. Also so bittere Sachen, die werden ja dann eher weniger konsumiert, wobei die natürlich auch gesund sind, teilweise gut für die Leber, ne? Radicchio zum Beispiel. Aber jetzt mal ehrlich, also wenn Sie jetzt die Wahl hätten, ich stelle einen Radicchio-Salat hin und einen Schokokuchen, da wette ich mit Ihnen, dass 9 von 10 dann den Schokokuchen nehmen werden.
Aber ganz bestimmt. Aber auch da ist es unrealistisch sicher zu sagen, ich rühre nie, dieses Jahr rühre ich gar keine Schokolade an oder ich esse nie wieder eine Praline oder ich spare mir jedes Gummibärchen. Da ist das Ziel wahrscheinlich zu groß.
Ja,
kann man es denn eindampfen? Wie
genau,
könnte
darum,
man umgehen
darum,
damit?
Darum geht es ja auch gar nicht, dass man total verzichtet. Also weniger essen, weniger Zucker essen, das ist ja so ein zweiter klassischer Vorsatz, den man sich zu Beginn eines Jahres dann macht. Ich denke, da ist es in jedem Einzelfall dann wieder unterschiedlich. Also wenn jetzt, es gibt ja so Leute, die essen am Tag eine Tafel Schokolade. Und das ist natürlich schon viel, am Tag eine Tafel Schokolade essen. Da könnte man jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, so ein realistisches Ziel ist doch nur mal eine halbe. Ne? Oder man könnte hergehen und sagen, ich gönne mir besonders gute Schokolade, die besonders teuer ist, aber weniger. Weil weniger ist mehr. Dann ist der Genuss vielleicht viel höher. Oder ich versuche auch diese teure, besonders gute Schokolade dann besonders langsam zu essen, besonders zu genießen. Das wäre eine Möglichkeit und man sollte sich auch Gedanken darüber machen, warum man eigentlich diese Tafel Schokolade braucht und unter welchen Umständen man die isst. Wann da das Bedürfnis besonders hoch ist, das kann ja auch was Kompensatorisches sein. Man hat viel Stress und es gibt da solche Stressesser, die dann sowas
ganz
Süßes...
Ganz klassisch, finde ich. Wenn man Stress hat, dann das Körper irgendwie sagt Zucker, gib mir Zucker, gib mir
genau,
Zucker.
Genau. Und also das hat schon was zu tun mit selber über sich nachdenken, darüber reflektieren, in welchen Situationen, auch da hilft wieder das aufzuschreiben, habe ich denn ein besonders großes Bedürfnis nach Schokolade und nach was Süßem? Und dann halt drüber nachzudenken, okay, warum ist das so und könnte ich dieses Bedürfnis in dem Moment oder die Situation auch für mich anders lösen? Also so Schokolade essen so als Bewältigungsstrategie bei Stress oder auch Alkohol trinken. Das ist ja auch so eine mögliche Bewältigungsstrategie. Und ich möchte es gar nicht grundsätzlich verteufeln, aber wenn man halt dann nur Alkohol trinkt und nur Schokolade isst, dann ist das natürlich auch dysfunktional. Also man kann schon mal dann auch ein Glas Wein oder Bier trinken und so oder auch mal mehrere Biere. Aber wenn man das ständig macht, dann wird es natürlich gefährlich und auch problematisch.
Das Gleiche ist natürlich mit Zucker. Egal, muss nicht Schokolade sein, jede Art von Kuchen, Gebäck, Kekse, Zucker, Gummibären, was es halt alles an Verlockungen gibt. Es tut dem Körper sicher einfach nicht gut. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. So viel wissen wir, glaube ich, alle über Ernährung. Es ist natürlich auch ein bisschen perfide, dass es auch Sachen sind, mit denen man sich ja gerne belohnt, in Anführungszeichen. Die sind ja bei uns im Hirn oft mit Belohnung gespeichert. So, jetzt habe ich die Fenster geputzt. Jetzt setze ich mich aber hin und gönne mir den Kaffee und das Stück Kuchen dazu. Darf man das dann?
Natürlich darf man das, das ist ganz klar. Also das ist ja schon ein erster Schritt, um sich selber zu kontrollieren, indem man sagt, ich belohne mich damit und esse das nicht ständig, sondern ich tue was und dann gibt es eine Belohnung. Auf der anderen Seite haben natürlich dann diese, also nicht ganz so gesunden, also wobei Kaffee ist ja unproblematisch, wenn man nicht zu viel trinkt, würde ich mal sagen. Also Kaffee mit 4 Löffeln Zucker, na, dann wird es dann schon wieder problematischer. Die kriegen natürlich dann dadurch einen besonderen Wert, wenn die so als Belohnungen eingesetzt werden. Es gibt ja auch gesündere Alternativen, über die man mal nachdenken kann. Oft ist es halt Gewohnheit. Es ist einfach da und es ist verfügbar und man hat schon immer so gemacht und deswegen macht man es auch in Zukunft so. Und dann gilt es, diese Gewohnheiten irgendwie zu durchbrechen und einfach mal andere Alternativen auszuprobieren, bis die dann zur Gewohnheit werden.
Und wie lange das tatsächlich dauert, bis man so eine Gewohnheit durchbricht, beziehungsweise aus einer Gewohnheit eine andere macht, darüber unterhalten wir uns dann nach den 11 Uhr Nachrichten. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Unser Thema heute sind gute Vorsätze, wie realistisch es ist, sie einzuhalten, warum es unrealistisch wird, wenn man sich die Ziele zu hoch steckt. Das kann uns alles unser heutiger Studiogast erklären. Herzlich willkommen nochmal, Professor Karl-Heinz Renner von der Hochschule der Universität in München. Wir wollen uns gleich drüber unterhalten oder beziehungsweise da anknüpfen, wo wir vor den Nachrichten aufgehört haben, nämlich wenn man eine Gewohnheit ändern will, warum das schon ein bisschen dauert, warum das gar nicht so einfach ist, aber warum es uns trotzdem gelingen kann. Die Dosis macht das Gift. Wir wissen es eigentlich alle, gegen das Stück Schokolade nach dem Essen ist an sich nichts einzuwenden, gegen die Tafel am Tag vielleicht schon. Und deswegen haben ja viele auch gerade in der Fastenzeit den Wunsch, das ein bisschen zu ändern, damit dieser Gewohnheit zu brechen. Warum ist es so schwer, mit einer Gewohnheit zu brechen?
Gewohnheiten sind Verhaltensweisen, die ganz automatisch ablaufen. Erlernte Verhaltensweisen, normalerweise verbinden wir Lernen ja mit Schule, aber in der Psychologie ist der Lernbegriff viel breiter und hat zum Beispiel auch etwas mit sogenannten Konditionierungen zu tun. Das heißt, wenn wir nach Hause kommen oder in einer bestimmten Umgebung sind, dann gibt es Hinweisreize, man macht die Tür auf, man geht dann in die Küche, macht dann die Schranktür auf und da liegt die Schokolade. Und dann läuft der Automatismus ab, dann nimmt man die Schokolade raus, macht die auf und isst, setzt sie vielleicht vor den Fernseher Und das hat man gelernt, das ist so.
Also unser Hirn ist bequem quasi, oder? Der Hirn sagt, das kenne ich, den Ablauf, der funktioniert gut, den machen wir wieder so.
Genau, und es gibt in der Psychologie also den Spruch, vergangenes Verhalten ist der beste Prädiktor für zukünftiges Verhalten. Und deswegen ist das oft so schwer, solche Gewohnheiten zu durchbrechen, solche Automatismen zu durchbrechen, insbesondere wenn sie auch mit positiven Emotionen verknüpft sind, ne? Und eine Möglichkeit ist dann natürlich, dass man sich erstmal darüber bewusst wird, welche Hinweisreize, welche Umweltbedingungen eigentlich dazu führen, dass wir bestimmte Verhaltensweisen ausführen, jetzt Tafel Schokolade essen oder auch rauchen. Na, also man kommt nach draußen, das ist also eine klassische Situation. Man hat vielleicht gerade Pause, dann geht man nach draußen, dann stehen dann die Kollegen und rauchen, mit denen möchte man sich unterhalten, dann raucht man halt auch. Ne? Also das ist so eine konditionierte Situation. Und da ist dann eine Möglichkeit, dass man hergeht und sich mal klar macht, welche Umweltbedingungen, welche Hinweisreize lösen bei mir eigentlich automatisch diese Verhaltensweisen aus, die ich verändern möchte. Und dann geht es darum, eine gewisse Kontrolle über diese Stimuli oder über diese Hinweisreize zu gewinnen und zum Beispiel zu sagen, okay, ich kaufe mir gar keine Schokolade mehr, die da liegt, beziehungsweise ich lege die woanders hin und versuche mal, wenn ich nach Hause komme, was anderes zu machen. Andere Möglichkeit ist, man hat natürlich den Impuls, also das ist ja so, Konditionierungen können ja sehr stark sein, man kommt nach Hause und man hat es schon immer so gemacht, dass man dann erstmal sich hinsetzt und Schokolade isst. Da könnte man jetzt hergehen und sagen, ich habe auch wieder so ein kleines Heft, so ein kleines Büchlein und schreibe immer auf, wann ich das Bedürfnis habe, Schokolade zu essen. Ja? Dadurch ist schon mal der Automatismus unterbrochen, beziehungsweise man kann dann hergehen und kann sagen, na gut, ich habe jetzt den Impuls, das war schon immer so, aber ich warte jetzt noch mal 10 Minuten. Mhm. Und dann ist das Bedürfnis vielleicht auch schon vorbei und mache was anderes.
Man könnte vielleicht auch aktiv versuchen, es zu ersetzen, dass man sagt, statt der Schokolade
rühre
ich mir jetzt einen Tee auf, einen Gewürztee, da gibt es ja zum Beispiel Tees, die haben dann Kardamom drin oder auch Schokolade drin, Kakao drin. Ist auch ein guter Geschmack, aber ist ein Tee, tut mir weniger schlecht.
Genau, hat weniger Kalorien und keinen Zucker. Das ist wieder der Punkt, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Welches Bedürfnis wird damit eigentlich befriedigt mit Schokolade? Und das Bedürfnis kann ja sein, ich habe jetzt gearbeitet, ich bin ein bisschen müde, ich bin gestresst und ich möchte mir jetzt was gönnen, mir was Gutes tun. Und das kann dann natürlich die Schokolade sein oder irgendwas anderes Ungesundes. Und man kann aber das Bedürfnis vielleicht dann auch auf andere, gesündere Art und Weise befriedigen. Vielleicht schmeckt es ja dann sogar besser. Vielleicht findet man ja was, was einem noch besser schmeckt als die Schokolade. Oder man isst eben weniger Schokolade, aber dann eben hochwertigere Schokolade.
Und bis sich so eine Gewohnheit, also sagen wir mal, nehmen wir mal so einen Klassiker. Man hat was Herzhaftes gegessen, zu Mittag oder zu Abend. Und viele sagen ja gerne nach salzig was Süßes.
Ja,
also das Essen ist, man hat gegessen, man hat abgeräumt, Teller schon in die Spülmaschine. So, und jetzt ab zur Schublade oder zum Süßwarenschrank. Und da holt man jetzt den Riegel Schokolade drauf, als Kontrast, schmeckt ja gut so und gibt ja nicht umsonst auch nach dem Essen ein Dessert, wenn man ein Restaurant besucht oder richtig groß kocht. Da hat man ja das Bedürfnis. Und wie lange würde es dauern, diese Gewohnheit, diese Konditionierung? Mein Hirn sagt, du hast gegessen, du gehst jetzt zum Schrank, weil du machst es jeden Tag so. Wie lange würde es dauern, bis man das wirklich brechen kann? Mit welchen Möglichkeiten, Tricks, wie Sie alle schon benannt haben, auch immer.
Das ist sicher sehr individuell unterschiedlich. Also man wird am Anfang vielleicht die ersten Tage so ein paar Erfolge haben, dann wird es Rückfälle geben unter Umständen. Da sollte man dann auch nicht zu streng sein mit sich. Und von der Zeit her, denke ich, ist es dann gebrochen, wenn man dann gar nicht mehr drüber nachdenkt, über die neue Gewohnheit. Es hat auch was damit zu tun, wenn man jetzt hergeht, wie Sie sagen, und man hat was Herzhaftes gegessen und danach isst man dann Schokolade. Das hat ja auch was mit dem Lebensstil zu tun und auch mit der eigenen Identität. Ich bin einer, der gern und gut isst, der sich was gönnt. Und ich bin jetzt kein Öko, der irgendwie auf Fleisch verzichtet. oder auf bestimmte Süßigkeiten verzichtet. Ne? Ich bin kein so Gesundheitsapostel, sondern ich gönne mir mal was. Und das macht das Ganze dann auch schwieriger, weil solche kleineren Veränderungen, die können unter Umständen auch was zu tun haben mit Veränderungen in der Identität. Also dass man plötzlich sich als jemand anderer wahrnimmt. Jetzt, wenn ich das mache, dann bin ich eben nicht mehr der Genussmensch, sondern ich bin dann jemand, der sich nichts gönnt. Und das muss man auch dabei bedenken, dass solche Veränderungen in bestimmten Verhaltensweisen natürlich an Identitätsaspekte geknüpft sind. Und deswegen ist es so schwer. Also wenn man jetzt plötzlich anfängt, jeden Tag zu laufen, dann wird man in gewisser Weise in bestimmten Bereichen auch ein anderer Mensch. Oder man nimmt sich anders wahr, man entwickelt neue Selbstbilder. Ich bin sportlich und davor war ich halt nicht sportlich, beziehungsweise wollte das auch gar nicht. Und das macht das Ganze dann so schwierig. Also man muss solche neuen Verhaltensweisen, damit die langfristig und nachhaltig wirken können, in gewisser Weise auch in die eigene Persönlichkeit oder die eigene Identität mit einbauen und sich auch so wahrnehmen als jemand, der eben Kontrolle hat über den Schokoladenkonsum, der sich gesund ernährt, der auf sich achtet. Und das muss dann letztendlich auch Teil der Identität werden. Und dann ist es Gewohnheit, dann ist es auch leichter umzusetzen.
Und wie gehen wir damit um, was jeder von uns vielfach erlebt hat und kennt, dass du eben sagst, da habe ich ein Ziel, da möchte ich hin, an manchen Tagen geht's, an manchen Tagen geht's nicht, mit diesen Rückschlägen, die man einfach wirklich hat. Egal, ob man nun fastet, ob man auf irgendwas verzichtet, ob man dann doch wieder das Auto nimmt, weil es regnet und man sagt, heute kein Rad. Und innerlich hadert man ja mit sich auch, dass man sagt, es ist es mir schon wieder nicht gelungen. Mensch, jetzt hast du schon wieder 2 Stück mehr Schokolade gegessen, als du wolltest. Man hadert ja auch mit sich. Ja. Man ist ja nicht, verzeiht sich's ja vielleicht auch gar nicht so.
Meine Empfehlung wäre da wirklich, dass man nicht zu streng mit sich ist und weniger hadert und sich dann sagt, gelassen bleibt und sagt, okay, das war jetzt so, ich kann es morgen wieder anders machen und einfach dranbleiben, also dass man mal die Gewohnheit in die alten Muster zurückgefallen ist, das wird passieren, also das passiert ja in einem ganz anderen Bereich auch, leider immer wieder, also wenn jemand Alkoholiker war, dann ist es eigentlich sehr, sehr häufig, dass es mindestens einen Rückfall gibt. Das ist ein Stück weit normal, aber dann ist es halt wichtig zu sagen, okay, das war jetzt so, das einfach hinzunehmen, zu akzeptieren, aber ich kann es morgen wieder anders machen. Morgen ist ein neuer Tag und morgen mache ich es wieder anders.
Also man muss sich selber auch zusprechen, Mut ja, zusprechen. Genau. Also sagt, ich kann es besser und morgen kriege ich das wieder hin. Punkt.
Genau, genau. Mhm.
So, wir haben uns jetzt über das Thema, ja gute Vorsätze und sie umsetzen, unterhalten. Und natürlich, wenn wir mal ein Stückchen weiter in die Tiefe schauen, wissen wir ja auch, warum wir das machen. Klar, wir wollen gesund sein, wir wissen, es ist gesünder, weniger Zucker zu essen ist gesund, nicht zu rauchen, es ist gesünder, sich zu bewegen, aber ein bisschen geht es auch um das Thema, ich will auch gut dastehen, also ich will auch nicht nur für mich gut dastehen, ich will vielleicht auch für meine Außenwelt gut dastehen. Herr Professor Renner, dieses Thema Selbstoptimierung, das hat ja ganz schön an Fahrt aufgenommen in den letzten 10 Jahren.
So ist es. Selbstoptimierung ist stark dann auch getrieben durch technologische Entwicklungen, also durch die sozialen Medien, aber auch durch sowas wie Fitnessuhren, die mittlerweile jeder hat, wo man seine Schritte tracken kann oder es machen ja mittlerweile auch Smartphones. Und Selbstoptimierung in dem Sinne, dass man über sich nachdenkt und sich Rechenschaft ablegt, habe ich alles gut gemacht, gibt es eigentlich in der westlichen Kultur und ich denke auch in anderen Kulturen immer schon. Also wenn man an die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel denkt oder die Konfessionen von Augustinus, da ging es aber eher darum, sich Rechenschaft darüber abzulegen, am Ende des Tages habe ich alles gut gemacht und in so einem moralischen Sinn. Und bei der jetzigen Selbstoptimierung, wenn man in die sozialen Medien schaut, also zum Beispiel bei Instagram, da steht eigentlich so der Körper im Vordergrund und das Aussehen im Vordergrund, das dann mit diversen Filtern optimiert wird. Und dadurch findet gerade bei Frauen, aber ich denke auch bei Männern, sowas wie eine Objektivierung statt. Also der Körper oder die Person, der Mensch wird zum Objekt gemacht und diese zum Objektmachung, also ich bin schön, ich erfülle bestimmte Normen, die wird internalisiert. Das heißt, man übernimmt das, man übernimmt die Normen und versucht sich dann entsprechend zu optimieren, zum Teil auch mit technischen Mitteln und dann dafür möglichst viele Likes zu kriegen. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass die sozialen Medien natürlich für narzisstische Menschen, und ich rede jetzt nicht von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sondern von normal ausgeprägten Narzissmus, also Personen, die sich gerne allmächtig und vollkommen fühlen und besonders schön fühlen wollen. Also wenn man da vom Mythos ausgeht, dann haben die sich ja, also der Narziss im Mythos von Ovid hat sich ja gespiegelt in dem Teich im Wasser. Und jetzt gibt es sozusagen einen digitalen Teich, ne? Also so Instagram als digitaler Teich, wo man die eigene Großartigkeit und Schönheit selber spiegeln kann und durch andere dann auch noch verstärkt kriegt. Also Narzissten sind ja auf Bewunderung angewiesen. Das sind schon so technologische Entwicklungen, die diese Selbstoptimierung oder auch so narzisstische Tendenzen vorantreiben. Das ist nicht generell so, das ist ganz klar. Also es gibt auch Menschen, die machen das aus Spaß an der Freude und um sich zu vernetzen mit anderen. Also das ist sicherlich auch nicht so eindimensional. Aber wir sehen schon, dass gerade in den sozialen Medien durch die Möglichkeiten, die es da gibt, so narzisstische Tendenzen verstärkt werden können oder bedient werden können. Auf der anderen Seite entsteht dann natürlich dann so eine noch stärkere Norm, wenn man auf sozialen Medien unterwegs ist, ich bin's nicht, sich diesen Normen anzupassen und diese Erwartungen dann auch zu erfüllen, die mit der Optimierung, der Selbstoptimierung des Körpers auch verbunden sind.
Also der Druck ist wahnsinnig groß geworden, gerade finde ich, fast logischerweise möchte ich sagen, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, geben die Jungen dem stark nach, weil die kommen ja vielleicht aus einer Phase raus, ja, ich sag mal 14, 15 Jahre, da bist du ja selber auf dem Weg, da weißt du ja nicht, wer bist du, da suchst du ja nach Bildern, nach Vorbildern, vergleichst dich mit anderen und die kommen jetzt im Aufwachsen kommen, werden die mit Bildern konfrontiert, von denen wir wissen als Erwachsene, sage ich jetzt mal, dass die auch ganz oft eben nicht echt sind, dass die fotogeshoppt sind, dass die gefiltert sind, dass da vieles retuschiert wird. Also das sind gar keine echten Fotos, aber sie nehmen sie sich zum Vorbild und sagen, so muss man wohl aussehen. Ich stelle mir das entsetzlich vor.
Das ist tatsächlich für viele ein Problem und es gibt Studien, die zeigen, dass Personen, die auf Instagram unterwegs sind, selber eine Seite haben oder auch nur Instagram-Seiten konsumieren, sage ich jetzt mal, also auf Instagram sich die Seiten anschauen, dass bei denen das Selbstwertgefühl sinkt. Ist auch wieder nicht generell so, das hängt von unterschiedlichen Bedingungen ab. Das kann schon negative Effekte haben, tatsächlich. Diese Perfektion, die da der Fall ist, und es gibt in der Psychologie ein Konstrukt oder so ein Merkmal, das nennt sich perfektionistische Selbstdarstellung. Und es gibt ja Perfektionismus so als Persönlichkeitsmerkmal. Das wären die Menschen, die tatsächlich perfekt sein wollen, die da so ein starkes Streben nach Perfektion haben. Und perfektionistische Selbstdarstellung, das wären so Leute, die perfekt erscheinen wollen. Also die wollen vielleicht gar nicht perfekt sein, aber weil es eben die Norm ist, wollen sie perfekt erscheinen. Und diese Perfektion oder diese perfektionistische Selbstdarstellung, die muss dann auch noch unangestrengt aussehen. Also das ist dann nochmal getoppt sozusagen. Ne? Guckt mal her, ich bin toll, ich habe einen tollen Körper, ich bin schön und das ist alles ganz easy.
Ich muss gar nichts dafür tun. Und ich habe noch einen super Job und Familie und alles.
Genau.
Ich bin immer gut frisiert dabei.
Genau. Und ein amerikanischer Kollege, der diesen Selbstdarstellungsstil eingeführt hat, der Paul Hewitt, der hat es mal so Effortless Perfectionism genannt, also unangestrengter Perfektionismus. Ne? Das geht alles bei mir ganz easy und so weiter. Und das ist natürlich auch so eine Bedingung, so eine Norm, die dann zu starken Selbstwertbeeinträchtigungen führen kann, wenn man diese Norm nicht erfüllt. Oder man versucht ja so ein Bild zu vermitteln, und in Wirklichkeit geht es einem vielleicht gar nicht gut dabei. Man versucht nach außen hin unangestrengt perfekt zu wirken, zu erscheinen, obwohl man es gar nicht ist.
Und es führt auch zu absurden und bizarren Sachen. Also, dass das 18-Jährige sich zum Geburtstag eine Nasen-OP wünschen oder mit 20erinnen in den Arztpraxen auftauchen und sagen, sie hätten bitte gern Hyaluron gespritzt, weil sie glauben, da kommt ein Fältchen hier im Augenwinkel. Also, es ist schon vieles absurd auch mittlerweile. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und in anderen Ländern ist es ja sogar noch stärker ausgeprägt als in Deutschland. Ich meine, es gibt natürlich auch in den sozialen Medien auf Instagram so Gegenbewegungen. Es gibt auch Seiten, die dann sagen, nö, ich verwende keinen Filter, guckt mal her, so schaue ich wirklich aus. Die dann durchaus auch be real, die dann tatsächlich auch geliked werden. Wobei die, also ich habe jetzt keine empirischen Daten dazu, ich denke, dass das sind, die sind in der Minderheit, diese Seiten. Also die meisten Seiten, die erfüllen schon diese Norm, ich habe einen Filter, ich bin perfekt. Und dann gibt es ja auch entsprechende Hinweise drauf, wie man sich fotografieren muss, wie man sich hinstellen soll. Das ist ja alles sehr genormt. Also was schon so diese, also mein, ich bin Objekt, mein Körper ist Objekt und mein Wert hängt davon ab, wie mein Körper erscheint, ob ich bestimmte Normen erfülle und wie viele Likes ich dafür kriege. Und das ist natürlich schon problematisch, gerade in so einer Zeit, wo Jugendliche in der Pubertät sich ausprobieren, eine eigene Identität finden. Also wenn da irgendwie gelernt wird, ich bin nur was wert, wenn ich einen perfekten Körper habe, perfekt gekleidet bin, wenn ich keine Pickel habe, keine Falten, dann wird damit schon der Körper und auch der eigene Selbstwert zum Objekt gemacht und andere menschliche Qualitäten, die eigentlich wichtiger sind, also sowas wie Empathie, sowas wie soziale Intelligenz, die spielen dann zunehmend eine geringere Rolle, wenn man sich wirklich nur darauf fokussiert. Wobei, also ich möchte soziale Medien nicht generell verteufeln, man muss wirklich differenziert sehen.
Man muss halt gezielt damit umgehen können und das Umgehen lernen können aus. Das hängt vielleicht ein bisschen mit tatsächlich dann auch mit Elternhaus und Schule zusammen, dass man über diese Themen spricht und diskutiert und sie mit den Jugendlichen bespricht. Ja. Aber es geht tatsächlich nicht nur um Jugendliche, auch wenn die vermutlich ein bisschen anfälliger dafür sind. Also mir fällt es schon auch auf, dass auch bei Erwachsenen, also jetzt in unserem Alter, in unserer Umgebung, dass da schon vielleicht jetzt nicht so dieses ästhetisch-optische im Vordergrund steht, aber dass man sehr stark zeigt, was man gerade macht. Ich bin hier in Urlaub, ich bin gerade beim Skifahren, guck, ich sitze hier vor dem schönen Getränk, vor dieser schönen Umgebung, gerne immer das lachende Gesicht dabei. Mhm. Also dieses Zeigen, mir geht's so gut und ich mache hier sowas Tolles und ich habe so viel Spaß. Da bin ich auch manchmal ein bisschen kritisch und denke mir, würde ich jetzt für mich persönlich, muss jeder für sich entscheiden, gar nicht wollen. Also ich will gar nicht jedem zeigen, wo bin ich gerade beim Italiener oder wo bin ich gerade beim Skifahren. Aber es greift sehr stark um sich, also auch bei den Großen, finde ich.
Ja, das ist schon so. Es ist halt teilweise so eine Art Lebensstil, dass man alles teilt, was man so macht, und das ist oft gar nicht böse gemeint oder so gemeint wie, ja, ich möchte jetzt zeigen, wie toll ich bin, sondern einfach, es kann auch das Motiv sein, andere an der Freude, die man jetzt hat, teilhaben zu lassen. Und also ich merke das bei mir in der Familiengruppe, mein Schwager in Rosenheim, der sagt, ah, guck, ich bin jetzt wieder am See und so weiter. Und der will da einfach nur zeigen, dass es ihm gut geht und wünscht uns dann auch alles Gute so fürs Wochenende. Das verbindet ja dann auch, wenn man in so einer Familiengruppe ist, das ist ja gar nicht öffentlich dann, das ist ganz klar. Aber es kann natürlich schon auch so ein Selbstdarstellungsmotiv dahinter stehen. Guckt mal, wie toll ich bin. Guckt mal, ich kann mir jetzt am Wochenende leisten, da und da zu sein und ein tolles Essen dann zu genießen. Das kann schon tatsächlich im Vordergrund stehen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man jetzt beruflich, wir haben ja gerade vorhin in der Pause drüber gesprochen, auf sozialen Medien nicht unterwegs ist, dann erreicht man bestimmte Menschen, bestimmte junge Menschen ja gar nicht. Ne? Es gibt ja, also Facebook, da sind ja mittlerweile eher die Älteren unterwegs, ne? So 30 plus. Während wenn man die Jüngeren erreichen will, also Instagram hieß es mal, wären die Jüngeren unterwegs, oder es gibt mittlerweile wahrscheinlich andere soziale Medien, wo man dann ganz gezielt, also wenn man jetzt als Arbeitgeber Menschen ansprechen oder auch interessieren will für einen Beruf, dann muss man da unterwegs sein oder auf YouTube, um die überhaupt zu erreichen. Mhm. Und insofern ist es natürlich manchmal schon eine Notwendigkeit, berufliche, professionelle Notwendigkeit, dahin zu gehen, wo die jungen Leute sind und dann sich ein Stück weit auch an die Regeln, die da herrschen, zu halten.
Ist natürlich auch für unsere Politiker ein großes Thema geworden. Es gibt, ja. Wir nennen jetzt keine Namen, aber es gibt ja, Menschen, von denen ja. man das Gefühl hat, die tauchen mehr in ihren Storys auf, als dass sie, nun ja, wir vertiefen das nicht. Ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist.
Genau.
Aber natürlich, nein, nicht verteufeln, aber es ist eine andere Komponente in unser Leben gekommen, die das ohnehin komplizierte Leben oder den komplizierten Alltag nicht immer leichter gemacht hat. Formulieren wir es mal ganz neutral. Mhm. Und da denke ich schon, dass eben diese Selbstoptimierung, das war ja unser Stichwort, dass das schon zugenommen hat mit dem Zeitalter einfach des Handys und von Social Media. Wo wird es denn kritisch? Wo Sie sagen, ja gut, das ist eine Jugendspinnerei oder das geht schon in Ordnung oder da kann ich nur drüber lachen oder den Kopf drüber schütteln. Wo wird es kritisch? Wo man sagt, oh, jetzt aber ist ein Punkt, ich glaube, jetzt brauchst du Hilfe oder jetzt musst du ernsthaft drüber nachdenken, was du tust.
Also wenn wir jetzt über soziale Medien sprechen, da gibt es ja auch einige berühmte Beispiele von so Fitness-Influencern, die dann tatsächlich kollabiert sind und sich komplett verabschiedet haben. Also wenn der eigene Selbstwert wirklich nur davon abhängt, was die Follower sagen, ob die liken, ob die nicht liken, dann wird es tatsächlich kritisch. Also wenn so die Abhängigkeit, wer bin ich, was bin ich wert, wenn die davon abhängt, was andere über einen sagen und wie viele Likes man hat oder wie viele Likes man nicht hat und auch der Druck, dann immer wieder was Neues bringen zu müssen, dann wird es tatsächlich kritisch. Und es wird, denke ich, auch kritisch, wenn man so den Zwang verspürt, oh, jetzt muss ich aber gleich wieder was Neues posten. Und das kann man ja mal testen, indem man eine Woche lang mal gar nichts postet oder mal versucht auszuprobieren, wie geht's mir denn, wenn ich mal ein paar Tage, es muss ja eine kleine Woche sein, mal nicht auf Instagram unterwegs bin. Allerdings ist das dann wahrscheinlich auch schwierig, weil das ja die Follower beziehungsweise die Leute, mit denen man da auch in Interaktion ist, dann erwarten und die wundern sich dann, ja, was ist denn
tun
los?
Tun die, aber es gibt tatsächlich genügend Beispiele, wie Sie sagen, das gibt es jetzt lange genug, dass wir das schon jetzt erlebt haben. Also es gibt, es ist jetzt nicht so unsere Generation, aber man kriegt es halt so am Rande mit, dass es immer wieder jemanden gibt, der komplett aussteigen muss, weil er einfach auch in Burnout geht.
Genau.
Der richtig in Burnout geht und sagt, ich war jetzt drei Jahre oder vier Jahre quasi rund um die Uhr irgendwie mit Followern und online und Bild von mir und Bild da und immer gut geschminkt und schön aussehend und was weiß ich. Und die brechen zusammen, das gibt's, das weiß man.
Ja.
Und da gab es jetzt viele Fälle, nicht die Masse sicher, aber es gab Fälle davon. Und das Interessante ist aber, dass viele auch nach der Auszeit wieder auch zurückkehren. Hat man auch schon erlebt, dass sie gesagt haben, ich war ein Jahr weg, aber da bin ich wieder.
Ja, aber vielleicht dann auch gereifter.
Vielleicht auch gereifter,
und das kann ja tatsächlich dann auch eine positive Entwicklung sein, dass solche Menschen, die mal großen Einfluss haben, die Burnout hatten und dann zurückkommen, ihren Followern dann vielleicht eine reifere Sicht auf soziale Medien und was da wichtig ist oder was im Leben überhaupt wichtig ist. Soziale Medien sind ja nicht das Leben. Und das kann dann durchaus auch positiv sein.
Das echte Leben findet immer noch außerhalb des
so
Handys statt.
So ist es.
Wir wollen nochmal auf unsere Ausgangsfrage jetzt zum Schluss dieser Sendung zurückkommen, nämlich Vorsätze, die wir uns vornehmen, möglichst gut realisieren. Also Sie sagen ja, man braucht keine Fastenzeit, man braucht auch kein Silvester oder kein Neujahr, man kann jeden Tag anfangen, irgendwas, was man gerne ändern möchte, zu ändern. Und vielleicht können wir nochmal die paar wichtigen Punkte zusammenfassen.
Sehr gerne. Also in der Tat ist es so, man muss nicht auf den 1. Januar warten. Sie können morgen anfangen. Sie sollten sich überlegen, was Ihnen wirklich wichtig ist. Was wollen Sie wirklich für sich persönlich ändern? Sie sollten sich dann keine zu hohen Ziele setzen. Die Ziele sollten möglichst konkret und präzise formuliert sein, in Teilziele aufgegliedert, also erstmal 10 Minuten laufen, dann 15 Minuten und so weiter. Sie sollten sich überlegen, wann Sie das machen, wie Sie das in den Tag einbauen, wer Sie dabei unterstützen kann. Und Sie sollten sich dann auch überlegen, welche Barrieren es gibt, was Sie daran hindert, zum Beispiel jetzt zu laufen oder keine Schokolade mehr zu essen. Und Sie sollten sich überlegen, wie Sie mit diesen Barrieren umgehen können. Wenn Sie dann doch mal wieder in das alte Muster zurückfallen, nicht zu streng mit sich sein, sondern ganz einfach sagen, ja, morgen kann ich wieder weitermachen, das ist alles gar nicht so schlimm. Und dann nach und nach eine neue Gewohnheit etablieren, dann wird das auch funktionieren und dann können Sie sich auch weitere und höhere Ziele setzen.
Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie Ihr Buch schreiben, dass Sie das Ziel, das Sie für sich selber formuliert haben zu Beginn dieser Sendung, gesagt haben, dieses Jahr muss das Buchprojekt fertig werden, dass Sie das schaffen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich arbeite daran.
Also, vielen lieben Dank, Professor Karl-Heinz Renner von der Bundeswehrhochschule in München, für Ihre Erkenntnisse, Tipps und Ratschläge zum Thema gute Vorsätze und wie wir unseren Zielen ein Stückchen näher kommen. Alles Gute für Sie. Danke für den Besuch im Studio.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.